Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Ich denke, dass ich alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer so herzlich begrüßen kann wie noch nie, denn wir haben die 150. Sendung unseres Audiocasts und das ist schon ein kleiner Tusch wert.
Herr Back? Ja, da schließe ich mich an. Ja, du sollst nicht tuschen. Extra. Das war so toll, was du da gesagt hast.
Du sollst tuschen. Tara.
Ja. So, 150 Folgen, wer hätte das gedacht?
Ja, wer hätte das?
Am Anfang sind wir angetreten und haben gesagt, wir machen das mal ein halbes Jahr, ne? So ungefähr. Mhm. Dann gucken wir mal, was draus wird.
Wir haben gesagt, bis zum Jahresende. Das war noch nicht mal ganz ein halbes Jahr.
Bis zum Jahresende, ja.
Und dann?
Dann wollten wir gucken, ob wir Millionäre sind. Wenn ja, wollten wir das weitermachen. Wenn nein, wollten wir aufhören.
Er erzählt wieder von seinen Träumen. So, wir wollten einfach mal sehen, wie es läuft und wollten dann entscheiden, ob wir weitermachen.
Jetzt die Frage, jetzt sind wir keine Millionäre geworden und machen trotzdem weiter. Das heißt, wir sind inkonsequent.
Ja, immer noch besser als inkonsistent. Oder inkontinent, oder?
Inkontinent, ja, genau. So, also fangen wir doch mit der 150 an, ne? Denn es gibt wieder vieles zu berichten. Und wir haben auf der anderen Seite des Telefons Peter Welchering in Stuttgart, der mit seinem Musiktaxi, das sollten wir auch mal kurz erwähnen, die Leute fragen nämlich, wie machen wir das eigentlich, dass wir da so eine gute Qualität hinkriegen? Das Musiktaxi ist eine ISDN-Vorrichtung, die macht quasi aus dem ISDN dann so einen Studioton und wir haben ein bisschen Verzögerung da drin und manchmal merkt man das auch, wenn wir eine Frage stellen, dass da die Antwort ein bisschen verzögert kommt und wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Peter.
Mit ein bisschen Disziplin lässt sich das beheben.
Ja, ich tue mein Bestes. Hallo nach Köln.
Ja. Wie Hallo, klappt Peter. Das mit dem Musiktaxi?
Mit dem Musiktaxi klappt das so, dass alles, was ich in dieses Mikrofon reinspreche, über einen B-Kanal, einen ISDN-B-Kanal zu euch nach Köln kommt. Und zwar wird das ähnlich aufbereitet wie so normale Internetdatenpäckchen. Und diese Päckchen, die laufen dann eben alle bei euch auf, werden dann wieder zusammengesetzt und dann kommt, weil es entsprechend komprimiert wurde und einige ja quasi Löcher in diese Datei gebohrt wurden, sodass sie nicht allzu groß ist, dann kommt ein relativ guter Ton zustande, so als würde man wirklich eine richtige Tonleitung haben. Aber es ist ganz normales ISDN-Telefon.
Wenn jetzt das ISDN eingestellt wird, sind wir dann auf der Richtung IP-Telefonie dann? Oder wie werden wir das in Zukunft dann machen?
Ja, das kann man dann mit IP-Telefonie machen. Man kann das allerdings auch über das DSL machen. Da kann man sowas Ähnliches inzwischen auch bekommen. Das simuliert so eine Art transparenten B-Kanal, da könnte man dann sogar teilweise die alten Geräte anschließen, nur mit einer etwas anderen Anschlusssoftware.
Also der Peter kommt löffelweise nach Köln geschlabbert. Das finde ich ja, also päckchenweise.
Und trotzdem gut.
Hört sich sehr gut an, ja. Peter, unser Thema ist
deshalb
allerdings...
Deshalb kann ich auch immer sagen, dass ich mit euch beiden so ein Päckchen zu tragen habe. Ne?
Na, da sprechen wir noch drüber. Peter... Unser Thema ist eigentlich, dass vor einigen Tagen das Bundeskriminalamt Alarm geschlagen hat wegen Kartenklonen, Online-Räubern und so weiter. Das hat in vergangenen Jahren eine Rekordsumme gebracht für diese Verbrecher. Der Missbrauch gefälschter EC-Karten soll einen Schaden in Höhe von 40 Millionen Euro verursacht haben. Bei Phishing-Attacken sollen etwa 30 Millionen Euro erbeutet worden sein. Wie geht das denn weiter? Kann man diese Sachen denn nicht in den Griff bekommen?
Ja, man kann die technisch teilweise in den Griff bekommen. Man kann beispielsweise bei den EC-Automaten sogenannte Anti-Skimming-Module davor setzen. Also die verhindern dann, dass einfach so ein Modul angebracht wird, mit dem die Karte ausgelesen wird und die PIN, die wird dann meistens an diesen Geldautomaten so erbeutet, indem einfach so eine Minikamera über der Tastatur klebt und die filmt eben ab, welche Tastatureingaben, also welche PIN eingegeben wird. Und beim Phishen, da gibt es verschiedene, beim Online-Abfischen, da gibt es verschiedene Technologien, auch da könnte man was dagegen setzen. Es gibt zwei ganz grundlegende Probleme, die das verhindern und die dazu beitragen, dass eben die Datendiebe so viel Geld erbeuten können. Ein Grundproblem, noch immer gibt es sowas wie schlichte Naivität, also die Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Banken hat vor ein paar Wochen noch erklärt, Anti-Skimming-Module braucht man nicht, denn im Prinzip sei das doch alles mit den Geldautomaten sehr sicher. Und was die andere Geschichte angeht mit dem Online-Erbeuten von Geld, von Kontendaten. Ja, da muss man einfach sehen, die Staaten sorgen dafür durch ihre Aufträge an Hacker, ihre Aufträge an die sogenannten Schwachstellenforscher, die dann Exploits, also Schwachstellen und darauf basierende Angriffsprogramme programmieren, dass es eben solche Schwachstellen gibt, die ausgenutzt werden, dass es Software dafür gibt und diese Software wird dann eben eingesetzt und eben nicht nur von Geheimdiensten, nicht nur von Polizeien weltweit, sondern eben auch von Hackern und von organisierter Kriminalität und die erbeuten damit dann einfach Geld.
Also wenn ich da dran denke an diese Karten, wie hießen die Checkkarten, diese normalen Bankkarten, dass wir da im Jahre 1983 eine Sendung gemacht haben, haben diese Karten, diese Magnetstreifen ausgelesen mit einfachsten Mitteln.
Naja, nicht ausgelesen, sondern damals die Tape Monkeys, die also die Bänder auf den normalen Rechenzentren, die Daten gespeichert wurden, da gab es eine Flüssigkeit, da waren ganz, ganz feine Eisenpartikel drin. Und diese Flüssigkeit, die hat sich sehr schnell, ist die sehr schnell verdunstet. So, und da blieben die Eisenpartikel übrig. Und das habe ich genommen und habe es auf die Rückseite einer solchen Karte drauf getan. Und da konnte man dann die magnetische Struktur sehen. Und dann habe ich einen Klebestreifen da drauf gemacht. Und da habe ich diese magnetischen Partikel abgenommen und habe es auf ein weißes Blatt Papier getan. So, und dann die Norm, die konnte man bestellen, wie die Daten da drauf geschrieben sind.
Die Norm aus Berlin.
Genau. Und dann haben wir im Studio gezeigt, dass man einfach das abzählen kann, diese magnetischen Flusswechsel da drauf, und in der Norm gucken können, welche Information auf welcher Spur wo steht. Und dass das alles sehr schön und klar und deutlich war.
So, und das war 1983. Und jetzt haben wir 2009. Da hat sich nichts getan. Das ist immer noch so. Der Magnetstreifen wird gelesen, obwohl der natürlich so einfach auszulesen ist heute mit der heutigen Technik, dass das quasi schon lächerlich ist. Und eigentlich ist es leichtfertig, was da passiert.
Die Macht der Banken redet das eigentlich nur kaputt und sagt, nee, das stimmt nicht, ist gar nicht so und so weiter. Ja, gut, aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Die Banken sind also blauäugig, das habe ich ja selbst festgestellt. Und das hat man dir ja auch quasi in dem Telefonat unter Beweis gestellt. Aber was ist denn die Konsequenz daraus? Wird es denn ewig so weitergehen, Peter?
Naja, es gibt sowas wie eine Grundfinanzierung für die Entwickler von Schadprogrammen, mit denen dann auch etwa Online-Banker, also Leute, die Online-Banking machen, tatsächlich dann abgehorcht werden, mit denen dann solche Kontendaten erbeutet werden. Und diese Grundauslastung, die kommt dadurch zustande, dass wir eben viele Geheimdienste haben von vielen verschiedenen Staaten, die diese Leute gut damit beschäftigen, solche Programme zu programmieren, solche Software, Überwachungssoftware, Ausspähsoftware, Spionagesoftware zu entwickeln. Und diese Spionagesoftware wird dann eben auch eingesetzt, um bei ganz arglosen Bürgern die Kontendaten abzufischen und deren Konten leer zu räumen. Solange wir hier nicht zu einer, man muss schon sagen, überstaatlichen Einigung kommen, das wäre mal eine Aufgabe für die UNO, zu einer überstaatlichen Einigung kommen und sagen, auch der Handel mit solchen Schwachstellenprogrammen muss hier unter, na, ich sag mal, UNO-Aufsicht gestellt werden. Da dürfen Geheimdienste nicht einfach machen, was sie wollen. Solange wird das auch mit dieser organisierten Kriminalität im Netz weitergehen und solange werden wir auch kein sicheres Online-Banking haben.
Dann müssten wir sichere Betriebssysteme haben, die keine Lücken haben. Und das sehe ich also auf absehbare Zeit nicht mit einer Ausnahme.
Nee, man müsste zumindest die Lücken, die entstanden sind, kommunizieren, damit sie sehr rasch geschlossen werden können. Im Augenblick kaufen Staaten ja diese Lücken und sagen dann eben den Schwachstellenforschern, die aufgetan haben, du darfst aber nichts über diese Lücke veröffentlichen, denn wir wollen sie exklusiv nutzen, damit wir Leute ausspähen können. Und diese Schwachstellenforscher sagen dann, na gut, dafür habe ich Geld bekommen, aber jetzt habe ich nun mal dieses Wissen, dann mache ich daraus auch noch ein zweites Programm, das man dann beispielsweise fürs Online-Phishing einsetzen kann.
Ja, das ist ja Sauerei. Entschuldigung, mir fällt mir nicht ein dazu.
Das ist passiert, oder?
Das ist passiert, das passiert jeden Tag, ganz, ganz oft. Und da sagen ja auch diejenigen Leute, die das entwickeln, also vor allen Dingen in Brasilien gibt es eine Hochburg, in Russland gibt es eine zweite Hochburg, die sagen ja auch, wir ernähren uns im Wesentlichen aus zwei Quellen. Die eine Quelle, das sind die Geheimdienste, die uns beauftragen. Und die zweite Quelle, das ist so ein Abfallprodukt, das wir gern mitnehmen. Da programmieren wir eben für die Leute, die dann eben die Konten von anderen Leuten, von Bankinhabern, die Online-Banken machen, leerräumen. Und das Problem ist wirklich, wenn diese Lücken, sobald sie aufgedeckt werden, sofort veröffentlicht werden, dann haben Softwareentwickler auf der guten Seite, sagen wir mal, dann haben Hersteller von Betriebssystemen, dann haben Softwarehersteller eine Chance, die sehr schnell zu schließen, dann kann die auch nicht von organisierter Kriminalität missbraucht werden. Aber alle Staaten dieser Welt haben ja ein Rieseninteresse daran, dass solche Lücken gerade nicht bekannt gemacht werden, sondern dass diese Lücken eben von ihren Geheimdiensten genutzt werden, damit die so lange aufsetzende Spionagesoftware damit laufen lassen können. Das machen die Deutschen wie die Amerikaner, wie die Russen, wie die Ägypter.
Die Ägypter auch? Wie kommen die denn plötzlich dann ins Spiel?
Es gibt in Kairo inzwischen, das ist ungefähr 4 Monate alt, eine der Börsen, bei denen am meisten indizierte Tanz und ähnliche Kontendaten gehandelt werden. Also die kann man in Kairo zu einem Spottpreis kaufen.
Also ist die Sache mit den indizierten Tanz auch schon längst vorbei, oder?
Ja, die Sache mit den indizierten Tanz ist schon längst nicht mehr sicher. Das funktioniert ganz einfach so. Ist übrigens tatsächlich vor einiger Zeit aus Kairo in verschiedenen Phishing-Attacken auch probiert worden und erfolgreich gemacht worden. Da wird, das heißt Man in the Middle, da wird ein dritter Rechner einfach ins Netz gehängt. Ja. Auf diesem dritten Rechner läuft eine Überwachungssoftware und diese Überwachungssoftware guckt, gibt es irgendwo Online-Banker, das nennt sich dann Banking-Radar, gibt es Online-Banker, die gerade eine Verbindung zu ihrer Bank aufbauen. Wenn die sowas finden, dann setzen die sich quasi in diese Verbindung rein, also unterbrechen die gewissermaßen, aber nicht um sie abzuhören, sondern um beispielsweise dann eine Anfrage des Online-Bankers, der irgendeine Transaktion vornehmen will, zu nehmen, geben diese Anfrage an die Bank weiter, an den Bankrechner. Der Bankrechner sagt dann etwa, ja, dann gib mir bitte TAN Nummer 23, damit ich diese Überweisung vornehmen kann. Das stoppen die auf ihrem Rechner, geben eine eigene Anfrage an den Bankkunden raus und sagen, lieber Bankkunde, hier ist dein Bankrechner, das gaukeln die vor, gib uns bitte mal gerade TAN Nummer 23, das macht der Bankkunde arglos und dann gehen die mit dieser indizierten TAN Nummer 23 daher und überweisen einfach einen sehr viel höheren Betrag, aber eben nicht auf das Konto, das der Bankkunde als Zielkonto hatte, sondern auf ihr eigenes Konto oder auf das Konto der Auftraggeber.
Super. Und das Geld kann man nicht zurückholen, wenn man nicht nachweisen kann, dass man es selbst gar nicht überwiesen hat.
Das ist dann schwierig und da gibt es dann jede Menge Streit natürlich. Vor allen Dingen, weil bei vielen Konten auch relativ hohe Summen bewegt werden können. Und wenn so ein Konto dann bis auf wenige Euro leer ist, das ist ärgerlich. Und wenn die Bank dann auch sagt, lieber Kunde, hier war doch ganz klar ein Zugriff von dir und die indizierte TAN hast auch nur du gekannt. Entweder hast du die TAN-Dist irgendwo liegen lassen oder du hast tatsächlich jemanden Bankgeschäfte machen lassen, der das so nicht machen durfte. Dann ist die Beweispflicht erstmal beim Bankkunden.
Einzige Möglichkeit, um sich vor hohen, sehr hohen Schaden zu schützen, ist, dass man ein tägliches Limit einrichtet. Dass man sagt, also von meinem Konto darf pro Tag nur 2.000 Euro überwiesen werden oder sowas. Was im Geschäftsbereich natürlich oft nicht möglich ist, aber im Privatbereich sollte man sich überlegen, ob man sowas nicht einrichtet.
Ja, so ein Limit kann helfen und helfen kann dann auch, dass man wirklich nahezu schon werktäglich auch kontrolliert, welche Abbuchungen sind denn da von meinem Konto gekommen. Man hat eine Chance, wenn man innerhalb der ersten 6 bis 12 Stunden diese Abbuchung nachkontrolliert, da kann man unter Umständen auch noch nachweisen, woher tatsächlich dann dieser Abbuchungsbefehl, dieser Transaktionsbefehl gekommen ist.
Wie macht man das?
Das muss das Rechenzentrum der Bank für den Kunden machen. Die machen das, indem die Datenpäckchen, also die Kopfdaten auswerten und dann eben relativ genau nachvollziehen können, über welche Knotenrechner kam denn diese indizierte TAN. Und dann kann man nachweisen, das ist beispielsweise nicht der Weg gewesen direkt von meinem Rechner zum Bankrechner, sondern das ist der Weg gewesen von einem dazwischen geschalteten Rechner zum Bankrechner. Also es war jemand in der Leitung, der mit dieser indizierten TAN dann Unfug getrieben hat.
Könnte man das nicht zum Standard machen, dass man sowas überprüft, ob das auch ordentlich ist?
Könnte man schon, gibt es im Augenblick nicht.
Ja, sollte man vielleicht verlangen.
Ja, ich habe ja da auch so ein Erlebnis. Ich wollte für ein Konto eine Karte haben, allerdings nur, um Auszüge zu ziehen. Das ist immer ein Problem, weil die Banken wollen das nicht. Die schicken ja unaufgefordert gleich Karten und erzählen dann stolz, jetzt kannst du weltweit an allen Bankautomaten bla bla bla. So, nachdem das nun von mir durchgesetzt worden ist, bekam ich dann diese Karte zugeschickt mit einem Schreiben. Da stand drauf, jetzt kannst du weltweit und so weiter. Telefonhörer gesagt, hör mal, was soll der Quatsch? Ich habe gesagt, ich will nur, um Auszüge zu ziehen. Und man gesagt, ja, das ist ja auch so, das ist ja auch gesperrt. Ich sage, ja, warum schreibt ihr dann bitte schön, dass ich damit weltweit, ja, das Schreiben stimmt nicht und sie würden mir das ja sagen. Ich sage, dann gibt's mir doch schriftlich und schreibt mir nicht, ich kann weltweit, dann habe ich es ja schriftlich von euch, sondern sagt es mir, schreibt es mir. Nein, sie hätten das ja jetzt gesagt und schriftlich könnte man mir das nicht geben. Ich sage, ich bestehe darauf. Bekam ich dann irgendwann einen Rückruf und da hat man mir dann sehr freundlich erklärt, also das ginge nicht und man könnte ja nicht, denn man wüsste ja heute noch nicht, welche die Kriminellen, was die vielleicht in Kürze oder in Zukunft machen würden und ob es dann vielleicht doch eine Möglichkeit gäbe und so weiter. Und dafür könnte die Bank nicht die Haftung übernehmen. Da habe ich die Karte gegen Quittung zurückgegeben, das war auch noch ein Aufwand. Und es wurde nochmal versichert, die war gar nicht freigeschaltet. Nachdem ich die Karte zurückgegeben habe, habe ich dann einen Tag später von der nicht freigeschalteten Karte, die ich nicht mehr hatte, die PIN bekommen. Nur so viel zur Zwangsverkartung und Zwangsverpinnung unserer deutschen Banken.
Ja, mir ist es ja so ähnlich passiert gewesen. Ich habe dann nachher, weil ich meine PIN zurückgeben wollte, hatte ich dann nachher einen extra Ordner, musste man für mich anlegen, weil ich der Einzige in der ganzen Bank wäre, der die PIN zurückgegeben hätte. Und man hat mir die Quittung dann geschrieben aus einem Blatt Papier, aus einem Papierkorb, die Rückseite, vorne von irgendeiner Werbung oder irgend so etwas. Hiermit bestätigen wir, komm mal das, wir und so weiter. Und dafür mussten sie einen eigenen Ordner anlegen. Also die sind zum Teil, verstehen die überhaupt nicht, was sie machen und wie gefährlich das im Grunde genommen ist.
Wir sind ein Club von Querulanten.
Ja, denn sie hat mir gesagt, also wenn sie jetzt eine PIN haben, obwohl sie keine haben wollen, dann werfen sie es doch weg.
Ja. Ja, und wenn da das jetzt ist genauso was, doof wie die Aussage
ja,
an mich.
Ja, wenn da jetzt was passiert wäre, hätte man gesagt, wieso? Sie haben doch die PIN gehabt.
Ja, weisen Sie mal nach das.
Ja.
Ja, Peter, was müssen wir denn machen, damit unsere Banken endlich begreifen, dass ja sie nicht das für ihren Kunden tun, was sie eigentlich tun müssten, nämlich verantwortlich mit seinem Geld umgehen?
In erster Linie, denke ich, muss man mit denen darüber sprechen, verhandeln und tatsächlich so querulant sein, wie ihr das ja auch gerade geschildert habt. Mhm.
Es leben die Querulanten. Peter, schönen Dank nach Stuttgart. Vielleicht können wir auf der CeBIT zu dritt einen Club aufmachen. Der erste Querulantenclub Deutschland, das wäre doch was.
Ja. Das wäre was. Bis dahin, schräge querulante Grüße.
Danke, tschüss. Tschüss. Die Leipziger Messegesellschaft richtet die Games Convention neu aus. Statt der bislang geplanten Konkurrenzveranstaltung zur Kölner Messe, diese Gamescom, findet jetzt rund 3 Wochen vorher eine Spielemesse mit Schwerpunkt Online und Mobile Gaming statt. Das heißt, die wirkliche richtige Games Convention in Leipzig ist abgesagt. Bislang war sie ja so als Konkurrenzveranstaltung geplant. Was bedeutet das für die Branche? Was bedeutet das für die Aussteller? Was bedeutet das für die Spieler? Dazu haben wir Felix Buschbaum in der Leitung, der seit Jahren...
Unser Spieler, der seit Jahren unser Spieler ist,
genau. Pressesprecher von Rondo Media, ist das richtig?
Das ist richtig, ja.
Ja. Ja, Felix, was heißt denn das eigentlich? Bisher, oder wenn wir die Geschichte mal so ein bisschen erzählen, eigentlich die Leipziger Spielemesse, um es mal etwas despektierlich auszudrücken, ist ja entstanden aus der abgespalteten CeBIT Home.
Ja.
So, richtig. Und die ist dann von Hannover nach Leipzig gewandert, weil kein anderer wollte diese Messe haben. Dann ist sie in Leipzig entwickelt worden, groß geworden.
Gut geworden.
So, und jetzt kommt es dazu so kannibalistischen Sachen, dass die sich gegenseitig auffressen, Köln und Leipzig. Und jetzt hat Köln denen die Messe einfach abgenommen. Kann man das so sagen?
Ich denke, das kann man nicht unbedingt so sagen. Also es ist in der Tat so, dass die Games Convention ein Kind von Leipzig ist und auch in Leipzig groß geworden ist. Und der Name Games Convention ist ja auch im Besitz der Leipziger Messe und wird dementsprechend auch in Leipzig verbleiben. Die Tatsache war nur einfach jetzt, dass die Branche halt immer weiter gewachsen ist, die Messe gewachsen ist und es in den letzten Jahren eigentlich schon abzusehen war, dass die Leipziger Messe wirklich an ihre Kapazitätsgrenzen stößt in jeglicher Beziehung. Und dann kam dazu, dass natürlich der Vertrag zwischen den Branchenverbänden und der Leipziger Messe im Jahre 2008 jetzt ausgelaufen ist und der Branchenverband, der BIU, dem die größten Firmen in dieser Branche angehören, entschieden hat, sich einen anderen Messestandort zu suchen, hat das Prozedere entsprechend auch ausgeschrieben. Mehrere Städte haben sich beworben, unter anderem auch München war im Gespräch, Frankfurt war im Gespräch, Hannover war wieder im Gespräch und dann natürlich auch Köln. Und im Endeffekt hat die Kölnmesse das beste Konzept vorgelegt für eine neue Messe und hat den Zuschlag bekommen.
Und auch, weil viele Spielehersteller wohl hier im Raum Köln zu finden sind, oder?
Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen. Electronic Arts sitzt in Köln, Ubisoft sitzt in Düsseldorf, Microsoft hat eine Filiale in Köln eröffnet. In Frankfurt sitzen die Spielevertreter von Nintendo und von Sony. Also die Rhein-Ruhr-Schiene ist natürlich... ja, durchaus von Spielefirmen sehr gut besetzt.
Jetzt gab es ja im Umfeld der Leipziger Messe auch noch vorher diese Entwicklerkonferenz. Was ist denn das eigentlich und vor allen Dingen, wo bleibt die?
Auf der Entwicklerkonferenz, da haben sich auch die sogenannte GCDC, da haben sich in den vergangenen Jahren immer praktisch die Branchengrößen getroffen, was die Entwickler betrifft. Also hier haben praktisch die internationalen Entwickler, sowohl aus Amerika wie auch aus Europa wie auch aus Asien, sich getroffen, um Ideen auszutauschen, um Konzepte auszutauschen, um ihre Visionen auszutauschen, wie denn Computerspiele in den nächsten Jahren aussehen können, was die neuen Techniken zulassen und ja, die neuen technischen Möglichkeiten, wo die Märkte hingehen. Das war praktisch halt immer eine, ja, ein Ideenaustauschmarkt, wo der halt primär durch Referate und Vorträge geprägt war.
Was wird daraus?
Auch die Entwicklerkonferenz wird es auch in Leipzig in der Form nicht mehr geben. Es wird eine Entwicklerkonferenz unter anderem Namen im Vorfeld der Gamescom jetzt in Köln geben. Der Frank Slifka, der die Veranstaltung, die GCDC in Leipzig bis jetzt immer geleitet hat, hat auch mit der Kölnmesse entsprechende Verträge schon geschlossen und wird eine entsprechende Entwicklerkonferenz jetzt selbst in Köln wieder leiten.
Mhm. Findet die dann im Kongresszentrum statt? Oder?
Die soll dann, soweit der aktuelle Stand ist, jetzt im Kongresszentrum stattfinden, mhm. Ja.
Jetzt bietet Leipzig ja statt der Messe vom 31. Juli bis 2. August eine neue Messe mit dem Namen Games Convention Online an. Das heißt, diese Messe soll online stattfinden. Weißt du schon mehr darüber?
Ja, online stattfinden in Anführungszeichen. Stattfinden soll im Prinzip ein Event, das sich auf zwei im Moment wachsende Zweige der Games-Branche konzentriert. Das ist einmal das Online-Gaming und zum anderen eben das Mobile-Gaming mit Handy oder mobilen Spielkonsolen. Das Konzept an sich ist sehr interessant, wenn man das mal für sich alleine betrachtet. Das große Problem ist nur, dass genau diese beiden Bereiche zum einen auch Teil der Gamescom in Köln sein werden. Und zum anderen 14 Tage vor der Veranstaltung in Leipzig in Seattle das große Treffen der Casual Gamer ist. Und Casual Games wiederum sind gerade für Browser und Mobile Games ein nicht unerheblicher Teil, um nicht zu sagen, es sind zwei Drittel. Und da stellt sich dann für viele, gerade hierzulande, die Frage, für wen lohnt es sich nach Leipzig zu gehen? Wer geht nach Leipzig? Weil die internationalen Kontakte, die sich für Casual Games, Mobile Games interessieren, die sind in Seattle. Und die sind auch wiederum in Köln. Ob die zwischendurch noch nach Leipzig gehen, ist eine große Frage.
Ja klar, also rein physikalisch betrachtet sehe ich das schon. Die Messeleitung in Leipzig hat ja bekannt gegeben, dass sie mit mehreren 10.000 Besuchern in Leipzig rechnet. Ist natürlich nicht die Riesenmenge, aber mit mehreren Millionen Online-Gästen. Und das ist ja eigentlich der neue Weg. Wenn ich mich nicht mehr nach Leipzig begeben muss und dennoch an der Messe teilnehmen kann, dann ist das vielleicht doch ein Weg in die Zukunft.
Die Frage ist trotzdem, wie viele Kunden oder welche Kundenzahl kann ich da erreichen, die ich, sag ich mal, nur über diese Messe erreiche? Der klassische Online-Gamer, der wechselt, sag ich mal, nicht so oft seine Spiele. In der Regel bin ich beim Online-Gaming auf, wenn ich mich im Rollenspielbereich bewege, sehr auf ein Spiel festgelegt. Und selbst wenn ich mich in anderen Genres bewege, verfolge ich doch in der Regel über Monate hinweg einen Titel und wechsle nicht wie andere Genres regelmäßig die Spiele. Und der Casual-Bereich, sag ich mal, da sprechen wir gerade Leute an, die nicht online spielen. Da sind wirklich die Gelegenheitsspieler gedacht. Die Leute, die ab und zu mal auf ihrem Handy spielen. Oder ab und zu mal ihrem Junior den NDS wegnehmen und vielleicht mal ein Gehirnjogging-Programm spielen oder sowas. Und die online zu erreichen, ist, glaube ich, sehr schwer. Und ob die Online-Gemeinde sich wirklich zu so einem Event in der Zahl zusammenfindet, ist fraglich.
Da fragen wir, was bringt es den Markt? Felix, da fragen wir dich doch ganz einfach mal als Vertreter von so einer Firma, die auch Messen besucht. Wo geht ihr hin?
Wir gehen eindeutig nach Köln. Wir werden nach dem jetzigen Stand der Dinge in Leipzig nicht präsent sein. Und wir sind uns auch noch gar nicht sicher, ob Leipzig in der Form wirklich stattfinden wird oder ob das Event nicht im Zweifelsfall aus Mangel an Zuspruch wirklich abgesagt wird wieder.
Geht ihr denn auch nach Seattle?
Wir werden auch nach Seattle gehen, ja.
Ja, diese Welt des Spielens ist eine große Welt geworden. Millionen Leute, die daran teilnehmen, die sich dafür interessieren. Und ich glaube, man kann dort in der Industrie auch ganz gut leben, ne? Oder?
Das in jedem Fall. Also die Industrie merkt natürlich zwischenzeitlich auch die Weltwirtschaftslage. Die geht natürlich auch an unserer Branche nicht ganz vorbei. Mhm. Aber ich sag mal, Brot und Spiele, die Entertainment-Branche ist sicherlich eine der letzten, die von dieser Krise wirklich erfasst wird. Und ich sage mal, gerade im Casual-Bereich, in dem wir uns halt auch bewegen mit Preisen von 9 bis 19 Euro, ich glaube, uns trifft es nicht so schnell wie vielleicht andere Branchengrößen, deren Titel dann 50 bis 70 Euro kosten.
Ich will nochmal kurz darauf zurückkommen, auf dieses Online-Konzept. Also ich habe aus Kreisen der Kölner Messegesellschaft gehört, dass man nicht so besonders erfreut ist darüber, was die Leipziger da versuchen mit dieser Online-Messe, weil man selbst an einem solchen Konzept gearbeitet hat. Also hier wird wahrscheinlich der nächste Interessenkonflikt entstehen und offensichtlich ist es ja doch für wichtig betrachtet worden, dass man künftig viel mehr online tun wird. Ist das so ein Trend, dass man solche Messen parallel dazu auch in irgendeiner Art online verfügbar macht?
würde sagen, es ist vielleicht der Anfang eines Trends. Also von Trend kann man vielleicht noch gar nicht richtig sprechen, aber ich sag mal, die Games-Branche ist ja nun mal eine Branche, die deren Online-Anteil sukzessive wächst, also der am massivsten sogar mitwächst. Und ich sag mal, wenn eine Branche vielleicht hier Vorreiter sein kann, um einfach sowas mal auszuprobieren, eine Messeveranstaltung online durchzuführen, dann ist es sicherlich die Games-Branche, weil hier doch ein großer Teil der Endkunden und natürlich auch der Zwischenkunden einfach ja online affin ist. Also ich könnte mir jetzt beispielsweise nicht vorstellen, eine Automesse, die IAA in Frankfurt oder eine Haushaltswarenmesse oder eine Möbelmesse online zu veranstalten, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt nicht, aber gerade in der Games-Branche kann ich mir einen gewissen Zuspruch da sicherlich vorstellen.
Weil die Spiele ja auch alle im Computer stattfinden, während ein Auto oder ein Möbelstück, das muss ich ja berühren können, das muss ich ja dann mit mir herumtragen oder fahren können.
Zum Beispiel.
Aber Felix, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Informationen, die du uns gegeben hast. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dich am Anfang richtig vorgestellt habe. Felix Buschbaum ist dein ganzer Name. Das wollte ich nur noch mal nachholen. Okay, schönen Dank für diese Informationen und vielleicht hören wir uns bald mal wieder.
Ja, und tschüss, vielleicht bist du zufriedener mit dem Rechner, den du jetzt hast, denn bei uns in der Redaktion warst du immer unzufrieden, weil der nicht so ganz hochgerüstet war. Sind die jetzt besser ausgestattet?
Die sind jetzt wesentlich besser ausgestattet. Hier habe ich so eine richtig schöne Spielmaschine stehen, die kann alles, was sie können muss.
Na dann, ja, also bist du ja wunschlos glücklich.
Wunschlos glücklich, ja,
tschüss,
genau.
Tschüss. Ja? Im WDR hat er keine Spielmaschine, höchstens eine Spülmaschine. Tschüss, Felix.
Genau, und auch die war manchmal defekt. Tschüss, ihr zwei.
Tschüss. Herr Back, was ist denn das eigentlich? Es rückt bedrohlich in die Nähe und wir haben keine Angst davor.
Meinst du die Sache im März?
Die meine ich.
3. bis 8. März.
Die meine ich.
Die CeBIT.
Ja, genau.
Alle CeBITs haben wir hinter uns.
Damit hast du jetzt eine Eintrittskarte gewonnen.
Ja, vielen Dank. Ich habe schon meine Eintrittskarte aus Papier, aber es gibt ja auch andere Eintrittskarten. Es gibt ja welche, die sind e-mäßig, die sind also virtuell und die verschenken wir.
Wir, ja, zur Verfügung gestellt hat SKEDATA für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauerinnen und Zuschauer, die auch zuhören. Und da sind wir eigentlich schon wieder beim Thema. Wer also unter den ersten 25 Einsendern einer E-Mail an die Adresse cbit@voxmundi.de, Vox mit V-O-X und Mundi wie Mund mit dem I hinten dran, cbit@voxmundi.de. Die ersten 25, die dorthin schreiben, gib mir Karte oder ich hätte gern eine oder seid so lieb und schickt mir eine oder wie auch immer und den Ort, wo sie herkommen, warum weiß ich nicht, aber das wurde so festgelegt.
Das würde mich mal interessieren, ne?
Das kann nur manche sagen. Ja. Und die ersten 25 bekommen eine virtuelle Eintrittskarte, die aber gültig ist, die auch anerkannt wird.
Hoffentlich.
dann schauen wir mal. Ja, und dann müssen wir nochmal ganz klar sagen, wir haben also drei Leute, die Fernsehaufnahmen machen, ein sogar größeres Team, die sich da sehr professionell bemühen. Und wer noch daran teilnehmen möchte, bitte melden im Forum, da gibt's also extra Bereiche, wo das drinsteht, so nach dem Motto, ich will auch. Und dann schauen wir uns das hinterher an. Direkt nach der CeBIT in der Woche produzieren wir nämlich unsere nächste Fernsehsendung. Und wenn das einigermaßen gut ist, dann werden wir das schneiden und werden es in unsere Fernsehsendung mit aufnehmen. Dann haben wir am 7.3. noch unser Fan-Treffen bei GEDATA in der Halle 11 am Stand. Ab 15 Uhr sind wir auf der Bühne. Wir, das ist also die Dame in unserem Team, Anja Arp, unsere Produktionsleiterin. Vielleicht Manfred Kläuber, der muss zwar arbeiten, vielleicht schafft er es herüberzukommen. Thomas Ritter, unser Shopbetreiber, wird seine neuen Kreationen vorstellen, wahrscheinlich selbst über den Laufsteg wandern mit der neuen Käppi oder was auch immer da kommt. Ja, und
Michael.
Michael Joost, das müssen wir nochmal klären, aber ich denke, das wird klar gehen. Ja, und dann wir zwei alten Esel.
Ja, ob ich dabei bin, ich weiß es noch nicht.
Ich kann dich dubeln, ist kein Problem.
Ah gut, okay. Denn wenn ich dann nur Kritik erfahre, dann gehe ich wieder.
Es gibt ja auch berühmte Kollegen, die von der Bühne springen und weglaufen. Vielleicht kannst du das nachmachen.
Waren beim gleichen Arbeitgeber, glaube ich.
Ja. Nein, das wird also nicht passieren. Also Kinder, es kommt Alle sind herzlich eingeladen. Allerdings müssten wir dann um 5 fertig sein. Da kommt irgendein Musikmacher. Abends wird da eine große Fete gemacht, so eine Charity-Veranstaltung. Da könnt ihr natürlich da bleiben, aber da wird dann erwartet, dass man irgendwo einen kleinen Obolus für eine gute Sache da in einen Topf hineinwirft. Ja, das so ein war's.
Finanzkrise-Obolus, oder?
Nein, es geht da um Patenschaften für Kinder und so weiter. Also eine sehr gute Sache.
Gut, okay. Dann den Daumen hoch.
Den Daumen hoch.
Und den rechten.
Der macht das immer Stereo.
E-Büben. Bübchen.
Bübchen.
E-Bübchen.
E-Bübchen.
Auch schön. Und zicke-zacke, heu, heu, heu.
Und immer ein Bit übrig behalten.
Das war Computer Club 2. Das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt Köln 2009.